Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo. Ich bin unterwegs auf dem Friedhof Silfeld in Zürich, einem schönen großen Park. Wir sind jetzt unterwegs zu unserem Sitzplatz, weil es hat einen Grund, dass wir hier sind. In Kürze treffe ich hier meine Gäste, drei Gäste, die allesamt Musik machen und die alle drei neue Alben aufgenommen haben, auf denen der Tod zum Thema wird. Und meine Gäste sind Nadia Zähler mit ihrem Album Greetings to Andromeda, Jan Graber mit seinem Album Schattenklang und dann zuletzt Christoph Trommer mit seinem Familienalbum.
Kultur.
Kultura. Kultur.
Kultura.
Culture.
Kultur.
Kultur.
Und jetzt wechseln wir zum Schweizer Dialekt über, weil ja, weil es so ein persönliches Thema ist und da haben wir gedacht, es ist ein bisschen näher bei den Leuten. Also hallo zusammen. Grüezi miteinander, herzlich willkommen
hallo.
Zum Kulturstammtisch. Wir sind auf einem Friedhof. Was ist das für ein Ort? Jan, du hast vorhin gesagt, das sei für dich wieder zweite Heimat. Ich nehme jetzt das gerade auf. Du hast es zwar nur zum Soundcheck gesagt, aber gleich.
Also wir sind auf dem Friedhof Silfeld, einer der schönsten und grössten Friedhöfe der Stadt Zürich und glaube einer der ältesten sogar. Das kann dann der Reto später sagen. Ja, ein wunderschöner Ort, wo man auch einfach so hin kann, ohne dass man sich eigentlich mit den Toten befasst. Aber es ist eigentlich ein Ort für die Toten und die Lebenden.
Nadia, so ein Friedhof ganz allgemein, jetzt nicht im spezifischen Silfeld, sondern einfach der Friedhof im Allgemeinen. Was bedeutet der Ort für dich?
Also ich bin schon immer gerne, ich habe mich schon immer gerne auf Friedhöfe umgetrieben. Also auch in anderen Städten gehe ich eigentlich meistens auf die Friedhöfe. Mhm. Ich liebe Friedhöfe.
Warum denn?
Ja, es ist einfach, es ist nicht so viel Wille rum auf einem Friedhof. Es ist Ruhe. In der Stadt ist ja wahnsinnig viel Wille rum, überall. Oder? An allen Ecken und Enden ist jemand, der etwas will, machen, gestalten, kreieren oder konsumieren. Und auf dem Friedhof ist einfach mal die Stille, auch eine gesellschaftliche Stille, sage ich jetzt mal.
Christoph Trommer?
Ja, mir geht es sehr ähnlich. Ich gehe sehr viel in anderen Orten, vor allem auch sehr gerne in den Dörfern. Wo du dann so siehst, wie jedes zweite Grab der gleiche Nachnamen hat oder zumindest der gleiche geheirateten Nachnamen und so. So finde ich, das gibt einem so ein Gefühl für eine Realität vom Leben, so ein Friedhof. Und im Dorf haben wir wirklich noch fast mehr als in der Stadt. Und was ich auch sehr gerne habe, ist, dass ich glaube schon daran, dass Orte so wie die Energie anfangen, ein bisschen übernehmen, die dort hergebracht wird. Und das Gefühl, Friedhof ist immer sehr viel Respekt. Mhm. Grundsätzlich vorhanden. Und das ist etwas, was ich das Gefühl habe, was man spürt und was ich gerne habe an diesem Friedhof.
Es ist noch ein interessanter Ort, weil man hört jetzt auch irgendwie die Großstadt im Hintergrund, man hört aber gleichzeitig auch die Vögel pfeifen. Und manchmal hat man so den Eindruck, das ist wie eine soundmässige andere Welt als draussen, außerhalb der Mauer. Ist das, was du gemeint hast?
Das auch, ja. Ja. Und lustigerweise eben sogar beim Friedhof Frutigen, wo ich natürlich am besten kenne, wo nicht besonders gross ist und wo man alles hört, aber trotzdem, also es ist nicht ein rein akustisches Phänomen, so. Es ist wirklich auch etwas Spürbares.
Jan, du hast dich jetzt über Jahrzehnte hinweg mit dem Thema auseinandergesetzt. Was spürst denn du von dem, was wir jetzt erwähnt haben? Also
die Ruhe sicher, die finde ich wichtig. Ich würde Nadia insofern widersprechen, wir wissen gar nicht, ob so viel Wille oder ob der Wille nicht rum ist, weil wir wissen ja nicht, was im Jenseits passiert. Das ist das, was mich eigentlich immer nicht fasziniert hat, auch so ein Ort. Oder? Wir sind da an einer Grenze zu einer anderen Welt eigentlich. Wir stehen an einem Ort, gerade von einem Grab, wo es ein Jenseits gibt. Und das Jenseits wissen wir nicht, wie es ist. Und das hat mich immer fasziniert, der Friedhof, die Ambivalenz auch, die da ist. Ich würde nicht sagen Unheimlichen, aber trotzdem das Unbekannte, wo wir konfrontiert sind. Und das führt höchstwahrscheinlich auch dazu, dass wir in uns hineingehen durch das. Also, dass die Ruhe in uns entsteht. Weil es ist auch eine Ehrfurcht auf eine gewisse Art da vor etwas, was wir wie nicht kennen.
Also die Ehrfurcht vor der Grenze, meinst du?
Vor der Grenze, vor dem Jenseits, vor dem Unbekannten. Und das ist und für mich haben die Friedhöfe vermittelt sehr stark auch das, das Limit, wo wir in unserem Leben eben dran ankommen, irgendwann sowieso physisch, aber auch geistig eigentlich laufend. Mhm. Und ich denke, das führt dann auch dazu, dass der Tod sehr oft tabuisiert wird oder abgelehnt oder in die Ferne geschoben wird.
Ist das die Art von Wille, die du gemeint hast, Nadja?
Nein, ich empfinde es ein bisschen anders. Für mich ist der Friedhof auch nicht unbedingt so der Ort von der Grenze zum Jenseits. Es ist für mich mehr ein Ort, wo die Leute hingehen können, um, wie der Name vom Ort schon sagt, im Frieden zu sein. Und für mich ist es natürlich jetzt auch ein sehr persönlicher Ort geworden. Mhm. Und ich bin im Gegensatz zu vielen anderen Leuten, die Friedhöfe meiden, bin ich sehr froh um den Friedhof. Also ich brauche den Friedhof und ich liebe das Grab von meinem Mann. Und es ist auch sehr persönlich, sehr ein persönlich gepflegtes Grab. Ich habe nicht so die übliche Bepflanzung, die alle haben, zum Beispiel.
Aber liegt der da?
Ja, er ist da auf dem Seilfeld. Mhm. Und also für mich ist es eigentlich auch ein Ort, wo ich halt, ich verstehe zum Beispiel nicht so ganz, dass in der Schweiz die Leute ihre Gräber nicht mehr selber gestalten. Also ich meine, die Hinterbliebenen die Gräber selber gestalten. Viele Leute hier auf dem Seilfeld haben halt so die Standardbepflanzung. Und ich meine, abgesehen davon, dass die recht teuer ist, das wäre mir jetzt noch egal. Es würde mich jetzt nicht reuen, das Geld, aber mir gefallen es zum Teil einfach auch nicht so die Pflanzen, die sie drauf tun. Und dann finde ich Plastikblumen fast schöner. Das passt einfach auch mehr zu mir und zum Badu. Und ich brauche das, wie, dass ich das Grab auch so ein bisschen gestalten kann. Das ist sehr heilsam für mich. Vor allem am Anfang auch sehr fest gewesen. Auch für mich und Kind. Also wir sind dann auch zusammengegangen.
Auf die persönlichen Fälle und Motivationen, warum ihr auch Songs gemacht habt über den Toten, wenn wir dann noch darauf zurückkommen. Aber etwas möchte ich noch aufnehmen von dem, was du gesagt hast, Christoph. Wegen Grabstein lesen und dort Namen lesen, stellst du dann vor, wer die gewesen sind? Es gibt ein ganz berühmtes Lied aus der Popgeschichte, das genau das macht, oder? Eleanor Rigby von den Beatles. Mhm. Also als Inspirationsquelle. Quasi, wer sind die Leute dahinter gewesen, wo man da drüber liest? Wenn es auch nur Daten sind.
Ja, das, ich glaube jetzt nicht, dass ich je an einem Grab vorbeigelaufen bin, sondern dass ich dann mit einem Song im Kopf habe von dem, würde ich mich nicht erinnern. Mehr so die Vernetztheit, glaube ich, ist das, was das eben jetzt auch gerade besonders im Dorf halt so spürbar macht. Irgendwie. Jetzt ein Ort wie Frutigen, den ich am besten kenne, wo es über Jahrhunderte zurück einfach die gleichen Familien dort hat und wo untereinander immer wieder sich irgendwie vermischt haben. Dann gibt es Orte, die fast alle Wäfler heissen oder Zurbrück. Und dann kommt auf einmal etwas ganz Fremdes rein, wo man denkt, das ist wahrscheinlich noch spannend. Wer ist echt das? Wie originell sie ich die gsi, sie hat sich gut eingefügt, ist das Grab. Das finde ich auch spannend, dass du sagst, Nadja, der Friedhof ist ja auch so ein schlimmerweise ein Ort, wo man sich dann nochmal anpasst, oft, um nicht die anderen rundum ärgern. So wie man das Gefühl hat, wenn die anderen vom Weg zu ihrem Grab sind, was wichtig ist, man muss schon ein bisschen schauen, oder? Man kann nicht zu wild. Das ist, glaube schon so...
Das habe ich zum Beispiel gar noch nicht bemerkt.
Das wäre nicht meine Einstellung, aber ich gehe schon davon aus, dass es Leute gibt, die sich ärgern über Gräber, die zu fest aus der Reihe tanzen, wie sie sich auch über Menschen ärgern, die zu fest aus der Reihe tanzen. Mhm. Genau, aber so Sachen sieht man ja ein bisschen so. Und ich habe zum Beispiel auch immer eine Freude, dass die Gräber von unseren Eltern so ein bisschen die wildesten sind in ihren Reihen.
Sorgst du dafür, oder?
Nein, das lasse ich einfach zu. Genau.
Ihr alle drei habt neue Alben rausgegeben, jetzt, November 2020, wo es auch um den Tod geht. Ganz viel um den Tod geht. Es geht natürlich auch über das Leben, aber wir wollen jetzt das ein bisschen ausloten. Ihr habt alle drei verschiedene Motivationen, sind auch sehr verschiedene Alben geworden. Gewisse kommen aus einer persönlichen Betroffenheit raus. Jan, bei dir ist es anders. Bei dir ist es quasi eine Auseinandersetzung, die schon ganz lang läuft, die aber vielleicht nicht ganz so persönlich ist wie bei den anderen beiden.
Es ist ein Mix bei mir. Also es ist beides. Es ist persönliche Betroffenheit, zwangsläufig. Also so hat es angefangen. Auch im neuen Album hat es natürlich ganz persönliche Stücke. Also der Abschied von meiner Mutter, der Abschied von Martin, der früher die Stücke gesprochen hat. Aber ja, Motivation für mich ist insofern anders, weil mich das Thema Tod als solches sehr stark interessiert und ich mich mit dem habe angefangen auseinandersetzen, auch aus einer persönlichen Angst raus, auf eine Art, also mit Todesfällen, die passiert sind im Umfeld und somit auch die Gedanken, die das angestoßen hat, plus nachher mal herauszufinden, was ist das eigentlich, also wie wie das in der Kunst eigentlich oft passiert, auch im Stillleben und in der Vanitas, das Bannen vom Tod, also indem dass man es veräusserlicht, aus sich herausbringt und benennt, dass man es dann kann anschauen kann und quasi wie, dass es fassbar, greifbarer wird. Das war ein wichtiger Motivator für mich. Und ja, und dann irgendwie, auf eine gewisse Art war es ein Zufall, wieso ich angefangen damit, weil ich habe einfach ein Thema gesucht. Ich wollte Musik machen, aber nicht Rockmusik, wie sie existiert, sondern etwas Neues mit Gedichten eben versuchen zu verbinden. Und dann hat es in dieser Zeit gerade ein paar Todesfälle gegeben und das hat mir wie ein Thema geliefert. Und dann habe ich mich angefangen, wirklich mit dem auseinanderzusetzen. Und es hat mich dann so angefangen faszinieren, dass ich dann irgendwann wie verhaftet bin im Tod. Obwohl, ich meine, ich schaue auch gerne eine billige Netflix-Serie zwischendurch oder so etwas. Aber eigentlich... Aber jetzt für das neue Album, muss ich sagen, sind es schon auch persönliche Begegnungen gewesen. Also eben die zwei intensiven Momente von meiner Mutter und Martin, wo ich dann sehr stark auf das eingegangen bin. Auch auf Trauer, auf viel mehr auf eben den Gedanken vom Jenseits. Was ist jetzt dort hin? Was passiert im Moment vom Sterben? Was passiert in dem Augenblick, wo sich das Auge schließt? Und ich habe mich dann angefangen, sehr intensiv mit dem eigentlich auseinanderzusetzen. Was ist der Moment? Was ist das Sterben an und für sich? Was könnte im Jenseits passieren? Feiern Partys? Ist es still? Wir wissen es alle nicht. Also, das hat mich dann immer fasziniert, die eben das Nicht-Wissen. Das
sind ja auch sehr humorvolle Entwürfe dazu, wie das dann zugeht in die ganz grossen Partys und so.
Genau.
Und was man dort dann alles dann trinkt und raucht und mit wem man dann so redet. Nadja, du hast es schon angesprochen gehabt, bei dir geht es, dein Album ist quasi eine Reaktion nach 4 Jahren auf den schrecklichen Tod von deinem Mann. Es würde mich doch noch wundern, was denn die Beweggründe sind. Warum schreibst du das? Ist es eine Erinnerung? Ist es für dich ein Überwinden von dem Schmerz? Wo führt das an für dich?
Ich glaube, es ist ein Prozess. Es ist auch nicht vorbei. Ich werde recht oft gefragt, ja, ist es jetzt gut? Also, ist es jetzt vorbei? Also, so wie mit der Trauer.
Also, wie das Benennen, das er gesagt hat, dann haben wir es benannt und jetzt ist es veräussert.
Ja.
Aber das ist nicht der Fall, oder? In dem Moment.
Und ich spüre einfach für mich persönlich, vielleicht ist Trauer ein Prozess, der für gewisse Leute mal vorbei ist, aber für mich persönlich ist es jetzt eher ein bisschen so, dass so die Erfindungen wie zum Beispiel das Trauerjahr, wo alle immer davon reden, finde ich ein bisschen Quatsch. Und ich finde es auch eher so ein bisschen Gefäße, die so einengend sind. Ich glaube, bei mir war es mehr so, ich hatte einfach am Anfang extrem Mühe gehabt, um Musik zu machen. Also es ist einfach wie nichts mehr aus mir rausgekommen. Und ich habe dann eigentlich so ein bisschen über einen intellektuellen Zugang, indem ich halt anfange an Requiem zu hören, wenn ich denke, dann, ja gut, wenn wir... Also auch beim Musiklosen hat mir überhaupt nichts mehr etwas gesagt. Also Musik, die ich normalerweise höre, habe ich nicht mehr empfunden. Und dann habe ich halt mal angefangen, Requiem zu hören. Und dort habe ich auch einiges in Quatsch gefunden. Aber Requiem haben halt so einen strukturierten Aufbau. Ich habe mich dann angefangen, eigentlich über den Intellekt damit zu befassen. Also halt, was haben die klassischen Musiker mit dem angefangen? Was ist überhaupt die Totenmesse in der Liturgie? Was ist die Bewegung? Wie ist das entstanden? Und eigentlich über das, je länger je mehr, bin ich so eingetaucht in das Thema. Und eines Tages habe ich einfach wie gemerkt, okay, ich schreibe jetzt auch ein Requiem. ich kann das plötzlich auch wollen. Aber okay. Es war ziemlich ein intellektueller Ansatz gewesen. Ich konnte es wie nicht anders können.
Ich kann mir vorstellen, dass das auch noch schwer ist. Ich meine, du hast irgendwann einmal fassest ja den Beschluss, du machst das Requiem. Und das heisst, das Requiem, das befasst sich dann auch natürlich mit einem schweren Thema, natürlich. Wie schwer ist denn das nach Hause zu kehren, wenn du dort sitzt, am Klavier oder an der Gitarre? Am Harmonium?
Eigentlich ist es jetzt nicht mehr schwer für mich. Also bevor ich kreativ werden konnte, war es viel, viel schlimmer gewesen. Weil Kreativität ist ja etwas, das mich eigentlich seit etwa 15 täglich begleitet. Und auch die ist gestorben in diesem Moment. wo mein Mann gestorben ist. Ich konnte so lange nicht mehr kreativ sein. Es ist wie etwas, ich war wie in einer Lähmung. Und wo die Kreativität wieder kam, ist mit dem Beschluss, ein Requiem zu schreiben, habe ich sofort gemerkt, jetzt kommt etwas in die Gänge bei mir. Jetzt fange ich wieder an, mich mit dem Leben zu befassen. Also eigentlich habe ich mich dann noch mehr mit dem Tod intellektuell und kreativ befasst, habe mich aber eigentlich wieder lebendiger gefühlt dabei. Also.
Und wenn du jetzt diese Songs singst?
Und wenn ich jetzt, das habe ich jetzt ja noch nicht so viel Erfahrung.
Das hast du jetzt noch nicht so viel Erfahrung.
Ich habe jetzt erst zwei Konzerte gespielt, das ist noch sehr frisch. Und im Moment bin ich gerade recht im High, weil wir haben so lange an dem Album geschafft, dass ich es jetzt schon enorm schön gefunden habe, das können zu teilen mit anderen. Mhm. Also mit den Hörern und mit den Menschen, die sich für das interessieren. Und wenn ich singe, weißt du, wir haben das so viel geprobt. Hey, das ist so ein schwieriges Album zum Spielen. Wir haben das geprobt wie die Irren. Also ich habe jetzt schon auch ein bisschen Routine drin, das Album zu spielen. Und ich glaube, jetzt geniesse ich es mehr musikalisch. Es ist so viel Fun, um das Album zu spielen, weil es einfach so erzählend ist. Und es ist auch für uns immer noch wie eine Märchenwelt zu entdecken, mit diesen vielen Sounds und diesen Synthes. Wir haben einfach riesig Spass. Mhm. Und von dem her, es ist dann am Ende des zweiten Konzerts im Mellokal, bin ich ein bisschen zusammengebrochen, weil ich einfach gemerkt habe, aber das war mehr da, weil ich gemerkt habe, hey nein, jetzt ist es schon wieder vorbei mit live. Mhm. Also sprich Corona und so.
Aber hast du nicht einen Adressat, wenn du die Songs singst? Denkst du an deinen Mann? Oder?
Ja, ich habe schon ein paar Mal an ihn gedacht. Das muss ich schon sagen. Aber nicht die ganze Zeit, weil ich glaube, das wäre zu heftig.
Es wäre auch schwierig, dann Musik zu machen gleichzeitig. Ja. Oder also für Konzentration auf das, was du eigentlich machst.
Aber ein paar Mal, vor allem bei den luftigen Songs, die so Platz haben, wo ich auch so während dem Singen halt selber auch so Zeit habe, um ein bisschen zu floaten, dort habe ich schon gemerkt, habe ich schon irgendwo auch so mich an ihn adressiert. Habe ich ihn schon so vom geistigen Auge gehabt. Hm. Ja.
Christoph, dein Album heisst Familienalbum. Es hat nach dem Tod deiner Eltern 20 Jahre gebraucht, bis du darüber geschrieben hast. Glaube ich, ungefähr, das ist etwa der Zeitrahmen, oder nicht? 15?
Ja, nein, es ist. Ich habe immer ein bisschen geschrieben darüber. Mhm. Ja. Und lange habe ich immer so mit 30, vielleicht habe ich, also jetzt bin ich 42, und so, ich weiß so mit 30, wo sich schon etwas gesammelt hat über verschiedenste Platten, habe ich mal gesagt, vielleicht mache ich einfach mit 40 oder so mal eine Compilation mit nur den Familiensongs, damit die mal zusammen ist, was zusammengehört irgendwie. Aber ich habe jetzt schlussendlich kennen von den Eltern mit draufgenommen. So, ich habe genug neu geschrieben. Aber das wie irgendwann mal so ein Moment könnte kommen, wo ich wie genug das für mich so ausgelotet habe, um es mal so ein bisschen gesammelt festzuhalten. Das habe ich schon lange gewusst. Genau. Und jetzt habe ich vor etwa 7 Jahren oder so habe ich angefangen, also zuerst am Buchtext zu schreiben und zunehmend auch an den Songs, wo ich gewusst habe, die sitzen für das Album.
Aber 7 Jahre ist ein langer Prozess. Wieso hat das so lange gedauert? Hast du immer wieder noch ein Zwischendurch gemacht? Oder ist irgendwie der Prozess selber schwer gewesen, weil es auch ein schweres Thema kann sein? Also es geht ja tatsächlich auch um den Tod von deinen beiden Eltern separat.
Mhm. Ich glaube, es ist schon. Ich habe gespürt, dass das so gross ist, dass ich wie anderes Zeug zuerst aus dem System spülen muss. So, ich habe zwei Platten gemacht unterdessen. Loriplatz und Labor 1 an einem sicheren Ort, wo so ein bisschen um kleine Sachen sind gegangen. So bisschen, also ja, was hat so passiert zwischen 35 und 40 in der persönlichen Entwicklung? Und ich habe wie nicht. Ich kann es jetzt nicht mehr sagen, ob das Zeug aus dem System müssen, um den Fokus auf das Familienthema zu tun, oder ob ich einfach wie noch zu wenig klar war, was ich dort eigentlich machen wollte. Und darum habe ich halt unterdessen etwas anderes gemacht. Es war schon so, dass ich lange Mühe hatte mit der Idee, dass es ein Album über den Tod und über Trauer werden würde. Das habe ich mir auch überlegt.
Wieso denn?
Ja, irgendwie. Ich kann es gar nicht so genau sagen. Ich habe einfach gemerkt, dass das, was mich am meisten beschäftigt im Zusammenhang mit meinen Eltern, ist nicht, dass sie gestorben sind, sondern dass unsere Beziehungen so hypothetisch sind weitergegangen seither. Mhm. Dass ich nicht weiss, was ich für einen Mensch wäre geworden, wenn sie noch leben würde. Und dass ich nicht weiss, wie sie sich als Menschen noch weiterentwickelt hätten, wenn sie noch leben würde. Und mich so auf all das Potenzial einzulassen, was es da hat. Sowohl für mich, dass meine Entwicklung wäre anders gelaufen, aber auch für sie, dass sie vielleicht noch eine Chance hätten bekommen, miteinander oder auch als einzelne Menschen. Einfach so das Leben, das nicht mehr stattfindet, hat mich eigentlich fast mehr beschäftigt, als die Tatsache, dass sie gestorben sind. Das ist wie die Ausgangslage, aber das ist nicht der Tod an sich, ist nicht das Thema.
Aber hat denn das Schaffen oder das Schreiben an diesen Songs irgendetwas an eurer Beziehung geändert? Also ich meine, es ist natürlich hypothetisch, das ist mir schon klar, aber vielleicht hat es bei dir irgendetwas ausgelöst, wo sich geändert hat gegenüber dir nicht?
Ja, ich habe eine Art sehr, so eine grosse, zunehmend so eine Entspannung von unseren Beziehungen oder so eine zunehmende Herzlichkeit. Das ist vielleicht komisch, aber so nehme ich das wahr nach wie vor. Weil ich bin verständnisvoller geworden und glaube, habe mehr Facetten zugelassen. Auch mit der eigenen Lebenserfahrung, wie eine bessere Grundlage, um mehr Facetten zuzulassen in meinem Bild von innen. So als 18, also ich war gut 19 und 22. Und gerade mit 19, dann mein Vater ist gestorben, dann bin ich noch extrem so in einem Erwachsene sein Finden. So, da war ich spätpubertär einfach. Das ist, glaube ich, nicht, also ich war nicht besonders böse. Das ist, glaube ich, recht normal in diesem Alter. Und da hat es ein enormes Entwicklungspotenzial noch gegeben, für meinen Vater neu lernen zu kennen, jetzt über die Jahre.
Eben, das heisst, ein Song schreiben heisst ja auch darüber nachdenken, was für eine Beziehung man mit dieser Person hat. Und dann kommt etwas in Gang, logisch.
Wie? Ja.
Ist das bei dir auch so, Jan? Du hast Songs geschrieben über deine Mutter, die verstorben ist.
Ja gut, es ist natürlich bei mir ein bisschen frischer. Also sie ist letztes Jahr gestorben, vor ein Jahr, zwei, drei Monate her. Aber es ist schon so, also die Auseinandersetzung mit dem Tod von ihr und es tut die Beziehung schon verändern, habe ich gefunden. Gerade der eine Song «Schattenklang» geht genau um das, was ich mich versucht habe, in sie hineinzuversetzen. Eben den Moment, wenn sie geht und alles. Ich war nicht im Bett, wo sie gestorben ist. Aber ich habe mir das trotzdem dann versucht vorzustellen, wie das wäre und was sie dann noch würde sehen und was sie vielleicht würde denken und so. Und das hat die Beziehung schon geändert. Aber auch zu Martin, jetzt sind doch einige Songs über ihn. Und gerade «Ohne Abschied», das ist eigentlich ein Wutsong. Also du gingst ohne Abschied, fuck you. Und er ist weg von einem Tag auf den anderen. Also es hat keine Möglichkeit zum Abschied nehmen. Und die Auseinandersetzung, also das zu benennen und mal sagen, du Arschloch, du bist einfach gegangen, du hast uns einfach zurückgelassen. Ohne eine Chance, das hat etwas Befreiendes gehabt in dem Moment. Ich kann sagen, fuck you.
Das ist einfach ein recht Zornungsgefühl.
Ja, sehr ein Zornungsgefühl. Sehr, sehr wütend. Und der Tod macht ja auch wütend, weil er macht ohnmächtig. Immer. Mhm. Auch wenn jemand lang geht. Meine Mutter hatte eine lange Krankheit. Ich hatte lange Zeit, mich verabschieden von ihr eigentlich. Und trotzdem ist dann der Moment ist dann doch wieder zu früh. Und dann ist dort trotzdem auch eine Wut da in diesem Moment. Ich sage, nein. Und ja, und ich finde, über den Tod singen oder sprechen im Zusammenhang mit jemandem, mit einer Mutter, mit einem Freund, das verändert die Beziehung. Das eröffnet auch eine Art von Dialog, der nicht mehr stattfinden kann.
Das ist jetzt eine Gefühlslage, die man vielleicht nicht so erwartet. Aber Nadja, du hast genickt, während Jan von dieser Wut erzählt hat, gegenüber jemandem, der gegangen ist. Hast du das ähnlich erlebt? Oder kannst du dir vorstellen, wie das ihm gegangen ist?
Also ich verstehe den Jan total gut. Ich selber muss sagen, habe die Wut nie gehabt, so in dieser Form. Aber ich weiss, dass meine Kinder das auch zum Teil verspürt haben. Oder? Papa, du hast uns einfach so hängen lassen. Oder? Bei mir war es mehr so, dass ich manchmal so einen Moment hatte, wo ich so gefunden habe, hey, ehrlich, jetzt lasst mich einfach mit diesen zwei Gaufen allein. So anstrengend, wirklich. Du hast mir doch am Anfang versprochen, du bist immer da und schaust und ich könne Musik machen und so. Mhm. Also es ist halt, wir sind auch so ein Künstlerpaar gewesen und wir haben dann halt auch wahnsinnig viel unterstützt. Und ich bin manchmal einfach so wie beleidigt oder enttäuscht gewesen, aber ich weiss so fest, dass mein Mann so dermaßen nicht hat wollen sterben. Und er hat uns so fest geliebt und auch seine Kinder. Also ich weiß, dass er, also für mich ist dann mehr Schrecklichste, dass ich weiß, dass es für ihn auch so schlimm ist. Also
seine... plötzlich aus dem Leben gerissen zu werden, wo noch eigentlich voll im Gang war. Ist, also nicht nach langer Erkrankung, sondern einfach plötzlich wirklich.
Ja, ja, genau. Er ist an einem akuten Herzstillstand gestorben, völlig aus dem Nichts. Und also ich hatte am Anfang wahnsinnig Mühe damit, weil ich gedacht habe, also ich habe mich eher schuldig gefühlt. Das waren meine Gefühle gewesen. Warum bin ich nicht daheim gewesen? Warum konnte ich nicht da sein, ihm helfen? Und wenn ich ihn nicht hätte retten können, wenigstens seinen Kopf heben oder ihn trösten während dem Sterben. Oder, und ihm sagen, hey, es ist alles gut. Wir schauen, es ist alles gut. Und du kannst gehen, es ist okay. Oder, aber es ist einfach, ja... Es war halt viel Ungewissheit für mich, eben, wie es Jan gesagt hat. Oder, was passiert mit diesen Menschen in dem Moment, wo sie gehen? Hat er echt an mich gedacht? Oder an seine Kinder? Und hat er sich gut gefühlt dabei? Oder, das ist eben schon ein bisschen schlimm. So, wenn ich meinen Mann kennt an der Badu, habe ich mir eben immer vorgestellt, er hat sich so mies gefühlt dabei. Und das war nicht so ein schönes Gefühl für mich. Aber es hat sich jetzt recht verändert. Das muss ich auch sagen. Ich habe jetzt eben das Gefühl, jetzt ist... Ich spüre irgendwie wie so Vibes, dass er jetzt irgendwie Spass hat. Das ist ein bisschen abstrakt, um das so zu sagen, aber ich spüre seinen Spass wieder.
Naja, über die Abstraktion aus, man gibt ja auch etwas ab. Ja, ja.
Ja, wenn ich etwas dazu sagen darf, das ist ein Gedanke, der mich dann irgendwie noch beruhigt hat, ist, dass man stellt sich zwar vor, wie es ist, aber es könnte auch ganz anders sein. Ich habe mir dann immer vorgestellt, dass jemand, der geht, vielleicht völlig befreit ist in dem Moment, von allem. Also wie so eine, dass es so wie einen Moment gibt, wo jemand sich sagt, leck geil, jetzt bin ich jetzt...
Also Erleichterung.
Eine Art Erleichterung vielleicht sogar, eine Befreiung, wirklich so entfesselt, enthoben von dieser Erde. Wie Tom Waits das eigentlich noch schön besingt im Dirt in the Ground. Also er redet eigentlich vom anderen, von den Fesseln, wo wir dran sind und dann am Schluss sind wir eben entfesselt, sind wir eigentlich frei, oder? Und
das I see the light.
Ja. Genau, auf eine Art, ja. Und der Gedanke habe ich dann immer schön gefunden. Es könnte auch so sein. Und eben, es könnte ja eine Party sein auf der anderen Seite.
Das ist tröstlich.
Das Holeien, ja.
So denken, ja. Aber jetzt sind wir tatsächlich bei der künstlerischen Verarbeitung gelandet. Und das ist das, was ihr gemacht habt, oder? Jetzt, wenn man so ein persönliches Thema hat, könnte es ja auch sein, dass man plötzlich das Gefühl hat, oh Mann, hey, das wird echt so ein Nabelschau. Wollte ich das den Leuten wirklich zumuten oder traue ich mich, das zu machen? Wie bist du damit umgegangen, Christoph?
Ja, das war ein extremes Hin und Her für mich. Auch halt mit der... da kommt auch wieder das Dorf ins Spiel, oder? Mhm. Schlussendlich ist es wie... sind es vielleicht zwei Dutzend Leute, wo mir das wirklich Gedanken gemacht hat. Ich glaube genug an die Kunst. Und bekomme selber auch so viel von Kunst, die sich mit schwierigen Sachen befasst, dass ich überzeugt bin, dass für die grosse Allgemeinheit das gut ist, wenn man über das redet und singt. Auch über die bitteren Aspekte und so. Aber halt, dass mein Bruder wohnt immer noch zurück. Mein Bruder hat alles müssen lesen, zum Beispiel. Er hat Texte müssen lesen, bevor ich sie singen . Und hat das Buch müssen lesen, bevor ich es halt Grafik gegeben. Weil ich gewusst habe, wenn es einen Satz drin hat, wo ihm unangenehm ist, dass er seine Kollegen zu Rutigen den lesen können, dann nehme ich ihn raus. Oder dann baue ich um, bis es für ihn auch okay ist. So, das ist ja nicht... Ich habe zum Beispiel ein Buch, das mich sehr ermutigt hat, das überhaupt zu machen, ist von Joan Didion, das Buch «The Year of Magical Thinking», wo sie über den Tod von ihrem Mann schreibt. Und einerseits hat es mich sehr ermutigt und andererseits habe ich sehr oft gedacht, wow, das habe ich jetzt echt nicht wissen. So, das, auch die Gratwanderung zu machen, von, ja, was ist interessant und gehört irgendwie zum Prozess und was ist dann ein Bloßstellen auch von den Personen, die man vorne erzählt, anhand von denen, die man davon erzählt, wo man das Beispiel macht, sage ich dem auf meiner Platte, ich mache ein Beispiel aus dir. So, das hat mich sehr beschäftigt. Weniger jetzt mein Persönliches, ich habe nie Wenn ich nicht über das geredet habe mit Leuten, war es vor allem, weil ich es ihnen nicht zumuten wollte. Nicht, weil ich ein Problem hatte, über das zu reden.
Hm. Ja, das habe ich auch nicht vermutet, aber es ist mehr so, ein bisschen, man hat Probeadressaten oder so. Oder
ja.
Man denkt irgendwie, wem schicke ich das eigentlich? Und natürlich kann man nicht an alle tausenden Leute denken, die man das rausschickt, sondern vielleicht gibt es da eine Handvoll, wo man... Ja, Jan Graber, wie hast du es mit dem Thema? Eben, Fugen-Nabelschau oder sind meine Gedanken vielleicht... Es ist nicht zu unpassend, zu oberflächlich, ich weiß es doch nicht.
Also die Hemmung habe ich jetzt nie gehabt. Ich habe gefunden, ist mir egal, was andere denken. Also den nehme ich weniger Rücksicht. Im Gegenteil, jetzt habe ich halt irgendwie so eine provokative Ader, die finde, jetzt hören wir mal zu. Aber natürlich den Gedanken von der Nabelschau, den habe ich auch gehabt. Also es ist ein Abwägen, oder? Immer ein Abwägen, wie viel gebe ich Preis von mir selber, wie stark geht es um mich selber, oder wie stark geht es um ein Über-Ich, oder wie so ein Erzählens-Ich, das dahinter steht. Und jetzt, in meinem Fall würde ich es vielleicht vergleichen mit der Literatur ein bisschen, wo eine Erzählstimme da ist, wo sich auch distanziert. Also wo nicht, ich erzähle zwar sehr persönliches Zeug, gerade bei einem Stück wie «Ohne Abschied», und gleichzeitig nehme ich ja gleich eine Distanz. Ich nehme so ich gehe wie eine Rolle hinein auch. Oder? Und vermittle dann etwas. Und in meinem Fall vom Auseinandersetzung mit dem Tod als Thema ist natürlich, hat es schon etwas drin, wo ich versuche zu transportieren, wo dann bei den Leuten ankommt, dass sie sich Gedanken darüber machen. Also, und dort kann ich natürlich nicht quasi Rücksicht nehmen und sagen, was könntest du denken, wenn ich dir jetzt das zumute, oder? Sondern im Gegenteil, ich mute dir jetzt etwas zu, versuche es aber zu verpacken, so dass es wie ein trojanisches Pferd eben so...
Und dann die Leute in die Stube holst. Und
genau, mit der Musik, ich habe das Vehikel mit der Musik und sie finden, wow, schön, klingt gut, und dann kommt das Wort, oder, und sagt, du stirbst, oder? Und das ist natürlich im ersten Moment vielleicht auch verwirrend und so, okay, gut, aber die Reaktion hat immer gezeigt, dass eigentlich die Leute das eigentlich recht gerne haben. Ja.
Ich nur schnell als kleine Reaktion, ich finde natürlich auch nicht, die Rücksicht betrifft nicht, dass der Tod kommt oder so. Die Rücksicht betrifft, dass ich von Menschen erzähle, die andere Menschen auch gekannt haben und verbunden waren und auch emotional verbunden waren und so. Und ich gebe jetzt ein Bild daraus. Ich glaube, das Bewusstsein hat Rücksicht von mir verlangt. Irgendwie.
Nabelschauer, Stichwort, Nadja.
Ja, also ich muss sagen, ich finde es schwierig. Also mir macht es auch Angst. Also ich finde es bei mir eine rechte Gratwanderung. Aber mir geht es auch so wie am Jan, dass ich einfach gemerkt habe, es ist jetzt ein riesiges Thema bei mir und ich habe so viele Sachen erlebt, die ich dermassen schräg gefunden habe, wie wir mit dem Tod umgehen in unserer, und ich sage jetzt bewusst, urbanen Gesellschaft, die einfach das Ritual verloren hat, dass ich gemerkt habe, hey, ich will das thematisieren. Also uns fehlt wirklich etwas, oder? Das ist auch für mich zum Teil zusätzlich traumatisierend gewesen. Also Momente, die ich eigentlich gebraucht hätte, um mich selber zu heilen, sind mir verwehrt worden, weil der Konsens ist, nein, das macht man nicht. Oder? Das habe ich schon erlebt. Und das habe ich zum Beispiel wirklich richtig scheiße gefunden.
Was die Weigerung, sich auszutauschen über den Tod?
Es ist nicht nur austauschen, sondern es ist auch wirklich, wenn jemand stirbt. Oder? Also du bist ja dann so im Schock und dann kommen ganz, ganz viele andere Menschen ins Spiel, die einfach den Laden übernehmen. Ich kann es nicht anders sagen. Und ich wollte zum Beispiel ganz viel wissen, was ist eine Kremierung? Was passiert bei der Kremierung? Wie muss ich mir das vorstellen? Und ich wollte auch meinen Mann bis zum letzten Moment begleiten. Und das hat man mir zum Beispiel einfach wirklich mit aller Kraft ausgeredet. Und ich konnte nachher tagelang nicht mehr schlafen. Bis mir meine Mutter bis ins letzte Detail erzählt hat. Und das ist recht, ich finde es eben auch ein bisschen lustig. Weil sie hat mir dann gesagt, sie hätte es am Fernsehen gesehen. Und sie hat mir dann erzählt, wie das abläuft. Und ich hatte auch wahnsinnige Sorgen gehabt, dass sie mir dann die falschen Urnen werden aushändigen und so Sachen. Mhm. Also, dass er vertauscht wird, dass das nicht der Badu ist im Grab. Also eben, ich finde es eben noch schön, ich muss ja selber lachen, wenn ich darüber rede. Und es hat auch einen gewissen Witz, aber in dem Moment war es wirklich schrecklich für mich. Ich hatte einfach wirklich so eine Unruhe dann gehabt. Und ich bin meiner Mutter endlos dankbar, dass sie den blöden Job übernommen hat, mir das im Detail nachher zu erklären. Oder? Nur weil man mich nicht lassen hat, das machen, was meine Intuition hat wollte. Und ich hatte so Intuitionen gehabt, und dort, wo ich es durchgezogen habe, war es überall richtig gewesen. Ich glaube, wir haben etwas in uns rein, wo schon, das ist ja so ein Moment von der Extremität und der Klarheit. Also ich hatte eine unglaubliche Klarheit dort. Ich glaube, die Menschen rund um mich herum haben das Gefühl, ja, die brüllt die ganze Zeit und bricht zusammen. Aber eigentlich habe ich auch ganz ein scharfsinniges Denken. Und ich habe die Sachen so klar gesehen und ich habe so genau gespürt, das geht für mich das nicht. Das stimmt, das ist komplett absurd und falsch. Ich will das nicht, oder? Ich kann das eigentlich völlig klar benennen. Man muss vielleicht einfach nur die Trauernden denen mehr Raum geben oder mehr Zeit. Oder den schockierten Hinterbliebenen sie mehr einbinden. Und ich glaube, früher eben, zum Beispiel auf dem Dorf oder mit diesen Ritual ist das auch eher möglich gewesen, weil die Toten ja auch aufgebahrt worden sind. Genau. Man hat sich können verabschieden und so weiter.
Ich glaube, das spricht eigentlich etwas Wichtiges an. Ich glaube, das grosse Tabu ist eben nicht der Tod, sondern bei uns zumindest ist es die Trauer, die Angst. Die Leute haben Angst vor der Trauer. Die Leute haben Angst, dass vor dir jemand zusammenbricht aus Trauer, weil er nicht mehr mag, weil er nicht kann. Und ich glaube, dort ist das Problem. Wir haben völlig verlernt, mit dem umzugehen. Bei uns gibt es keine Klageweiber mehr. Bei uns eben wird nicht mehr aufgebahrt. Der erste Tote, den ich gesehen habe, war ich ganz jung, vielleicht etwa 6, 7, vielleicht 9. Der war ein Aufbarter auf dem Land, auch im Bernbiet, ich weiß nicht, ob sie auf den Küchentisch gelegt haben. Oder so. Ich habe das Bild, aber das gibt es heute nicht mehr. Sie verschwinden sofort. Und Trauer zeigen und den Schmerz zeigen, das ist das, was wir... Wo ganz viele von uns wirklich Angst. Von dem haben wir Angst, oder? Dass jemand könnte zu viel zeigen, vielleicht auch.
Christophs Land ist angesprochen worden, wo es die Ritual noch gibt, vielleicht. Ich weiß es nicht. Wie siehst du das? Also, ja, ich weiss, du bist ein Moment schon weg.
Das ja, ist ja, nein, nein. Aber es ist schon, also ich habe schon, als meine Eltern sind gestorben, es hat das Ritual vom Aufbauen hat es dort auch nicht mehr gegeben. Also, was es noch gibt, ist, dass man im Leichenschauhaus noch kann vorbeigehen, wenn sie noch quasi präsentierbar sind. Ich weiß nicht genau, wie lange das jetzt noch ist, aber das habe ich noch erlebt, auch, dass man eben noch während ein paar Tagen dorthin kann und dann sind sie hinter der Glasscheibe und man kann noch Abschied nehmen. So. Und das ist jetzt zum Beispiel für mich im Fall von meinem Vater auch extrem wichtig gewesen. Also ich bin ihm dort mal noch ein Lied spielen, das ich dann geschrieben habe. Und das ist also einer von diesen Momenten, wo hat die Entwicklung von unserer Beziehung mit möglich gemacht für mich. So. Das habe ich sehr, sehr intensiv erlebt. Und ein Freund von mir, der sehr jung ist gestorben, seine Verwandten haben beschlossen, ihn nicht aufzubauen. Und ich habe heute noch das Gefühl, ich sehe ihn irgendwo. Weil ich nie konnte Abschied nehmen von seinem toten Körper. So, ich hatte das schon. Also manchmal geht das einfach nicht, das ist klar. Aber ich habe schon das Gefühl, wenn das geht, hat das jetzt für mich eine enorm grosse Bedeutung gehabt. Auch vielleicht mehrmals vorbeizugehen und zu schauen und sich an das zu gewöhnen, so blöd zu tun. Aber, ja.
Ich finde es super, dass du das sagst. Ich glaube, das ist so wichtig. Also ich habe total damit gekämpft, dass ich nicht konnte fassen und glauben, was passiert ist. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass man meinen Mann so schnell einfach weggebracht hat. Oder? Also, ich muss auch sagen, ich würde nicht wollen, meine Liebsten durch eine Glasscheibe anschauen. Ich finde schon das too much. Also ich finde, eigentlich gehören die... Oder für mich jetzt ist es so, dass ich es lieber zuhause... Ich hätte lieber zuhause Abschied genommen von ihm. Wir haben nämlich unsere Wohnung geliebt und er hat die Wohnung auch geliebt. Und es wäre schöner gewesen für mich und ich denke auch für die Kinder, wenn das zuhause passiert wäre. Und ich denke, vielleicht hat man dann irgendwie nach ein paar Tagen auch wirklich die Schnauze voll und will, dass es vorbei ist, oder mit dem Abschied. Mhm. Aber so ist auch bei mir ein riesiges Loch, ein riesiges Unverständnis geblieben.
Ich glaube, das Abschied ist, ich habe es erlebt, wir haben unsere Mutter aufgebahrt. Da vorne, da hinten. Und ich konnte Abschied nehmen. Und das hat auch künstlerische Auswirkungen, glaube ich, um vielleicht auf das Thema zurückzukommen. Auch. Es hat, wenn du jemanden siehst im Zerfall, also du erkennst die Person nicht mehr. Sie sieht wirklich anders aus. Und dass das auch etwas auslöst, nachher, für was machst du daraus, jetzt, wenn du etwas daraus willst machen, wie wir jetzt das gemacht haben. Also es verändert die Geschichte, es verändert den Inhalt, es inspiriert irgendwie auch anders, über das Thema nachzudenken, als wenn jemand einfach weg ist. Martin habe ich nicht mehr gesehen. Als er ist gestorben, ist umgekippt an einer Tramstation. Und ich habe ihn nicht gesehen, nicht mehr. Und ich hätte ihn so gerne noch gesehen und hätte so gerne noch Abschied nehmen können. Und ihn gesehen und sagen. Und eben genau der physische Veränderungsprozess auch wahrnehmen und sehen, hey, der sieht völlig anders aus jetzt, oder? Das hat zu etwas anderem geführt als einfach eine Leere.
Aber ich muss jetzt sagen, mein Mann ist schon aufgebahrt worden, aber es hat einfach so einen fixen Zeitrahmen gegeben, ich glaube 3 Tage maximal. Mhm. Und er ist halt irgendwie so einem, wie sagt man dem, ja, einfach so einem Aufbahrungssaal gewesen. Also stellt man sich ja auch vor, wenn man dann dorthin geht, stellt man sich ja vor, man käme in so eine Art Olympia in Paris rein, oder? Und das ist alles voller Blumen und Kerzen, tausende von Kerzen. Und nachher ist das so eine kleine Kamera mit einem grusigen Bild oben dran und nicht schönes Licht. Und ich bin wirklich dort rein und habe gefunden, ey, nein, was machen die da mit ihm? Ich hatte eigentlich die ganze Zeit so ein Rettungsgefühl. Ich habe immer das Gefühl, ich muss ihn wegbringen. Und es ist, also ich habe mich es ist einfach furchtbar ausgeliefert gefühlt. Und das finde ich schon ein bisschen, finde das nicht so gut eingerichtet irgendwie.
Also jedenfalls ein neuer Umgang wird gesucht mit dem Sterben in unserer Gesellschaft. Sex über Ritual, Sex, was auch immer wir für Arten haben, uns auszutauschen, auch zu reden über die Trauer, über den Tod selber. Eure 3 Platten sind sicherlich ein Beitrag dazu, zu einem Diskurs. Hoffen wir mal, dass der auch ankommt, der Diskurs. Aber ich möchte jetzt noch ganz schön zu unserem Gastgeber kommen, zum Schluss. Reto Bühler, du bist unser Gastgeber hier im Friedhof Seilfeld. Jetzt müsstest du vielleicht einfach mal deinen Job und erklären mal kurz, was du da machst.
Also die Berufsbezeichnung Gastgeber vom Friedhof finde ich jetzt ein bisschen eigenartig. Aber
ja.
Also wir haben viele Gäste, aber sehr viele ruhige natürlich auch. Nein, es war sehr spannend zu hören, was ihr da... Ihr habt ja alle eure eigene individuelle Trauergeschichte. Und das ist, ihr habt ja als Künstlerin und Künstler natürlich andere Methoden auszudrücken darüber. Ich muss vielleicht noch auf ein paar Sachen korrigieren, die ich gesagt habe, die nicht ganz, also Glasscheiben, das gibt es bei uns nicht, also du kannst rein und du kannst auch berühren und das ist nicht so Trend, das in Zürich zumindest. Mhm. Ich weiß nicht, wie es in anderen Kantonen ist. Aber jetzt auf deine Frage zurückgehen, also ich bin der Leiter vom Friedhof Forum, das ist eine Unterabteilung vom Bevölkerungsamt von der Stadt Zürich. Und da geht es genau eigentlich um das, was du noch angesprochen hast, dass man den Umgang mit dem Tod und mit dem Sterben und mit dem Trauer auch ganz wichtig thematisieren und versucht auch künstlerisch zu thematisieren in Form von Ausstellungen, von Lesungen, von Podien, von Informationsveranstaltungen, ganz wichtig, oder? Das, was du ansprichst, das höre ich natürlich viel, oder? Dass es so anonymisiert ist, dass der tote Mensch wie entrissen wird, fast eigentlich, oder? Dass man fast keine Zeit mehr hat. Und das sind ganz wichtige so Inputs, die wir aufgreifen, weil das ist auch etwas, was Auswirkungen haben wird auf die Art, wie Menschen in Zukunft in Zürich zumindest bestattet werden.
Eine Frage ist, also das ist ja wie eine Art ein künstlerischer Beitrag, aber Informationsarbeit, wie du gesagt hast, gibt es ja auch künstlerische Arbeiten. Ja. Wie gross ist denn das Interesse bei den Leuten dafür? Also wir reden ja jetzt mit 3 Leuten, die künstlerische Werke geschaffen haben, die mit dem Tod zu tun haben. Alle haben, glaube ich, das irgendwie auch im Hinterkopf, dass vielleicht der Diskurs in der Bevölkerung gar nicht so richtig stattfindet.
Ja.
Jetzt, wie erlebst du jetzt das?
Nein, also das stimmt in der Tat so. Der Tod ist sehr stark tabuisiert und wird so ein bisschen als Unpässlichkeit angeschaut. Oh, das jetzt auch noch, oder? Aber dass er ein ganz zentraler Punkt des Lebens ist. Also ich habe noch nie, seit ich hier arbeite, in diesem Umfeld so viel mit dem Leben zu tun gehabt. Nicht nur mit dem Tod, sondern mit dem Leben. Und das eine ist ohne andere eh nicht möglich. Und es gibt ein sehr schönes Zitat von Reinhard Nitzki, der sicher auch ein grosser Literaturkritiker und Frankfurter Feuilletonchef, der gesagt hat, dass es im Leben, eigentlich, also in der grossen Literatur, geht es eigentlich nur um zwei Sachen, ausschließlich. Das eine ist Liebe und das andere ist der Tod. Und ich glaube, dass man das weiterführen kann. Im ganzen Leben geht es eigentlich um die beiden Themen, um die Liebe und um den Tod. Und das ist bei eurem Arbeiten genauso wie jedem anderen Arbeiten. Also das ist ein Thema, das mich natürlich sehr umtreibt, weil die Leute zu mir kommen und natürlich auch zum Teil traurig sind oder Informationen wollen haben. Und das ist ein grosses Bedürfnis in der Bevölkerung, dass man mehr über den Tod redet. Einerseits, aber andererseits tut man es wieder tabuisieren. Es ist so eine ganz komische Situation.
Und was ist der Ausweg da?
Bitte?
Was ist der Ausweg oder was könnte sein?
Nein, mehr darüber reden und mehr. Also ich glaube, Kunst ist ein schönes Vehikel, komplexe Sachverhalte einfacher und verständlicher zu machen. Und das kann man mit Ausstellungen, momentan haben wir eine Ausstellung über was von der Kremation übrig bleibt, also was passiert nach 1000 Grad Einwirkung auf den Körper, was bleibt übrig überhaupt noch, was ist die Veränderung vom Körperlichen zum Sächlichen. Das sind sehr philosophische Fragen, die da können aufgeworfen werden. Und in Form von dem und die Diskussionen, die entstehen, dann auch wirklich vor den Bildern, wenn man darüber redet, mit den Leuten, da ist schon, das ist wahnsinnig bereichernd und spannend. Und deshalb bin ich froh, dass ich den Job auch neu mache.
Vielleicht ist einer von den Fragen natürlich auch das, was der Christoph Trummer vorhin erwähnt hat, mit dem Lesen von Grabsteinen, sich vorstellen, wer die Leute sind, wie einen Friedhof neu lesen auch und schauen, was da für Menschen schon rum gewesen sind. Vielleicht ist das auch ein Weg. Ich würde mich zum Schluss ganz herzlich bei euch allen bedanken für die Teilnahme an dem Kulturstammtisch. Nadia Zähler, Reto Bühler, Jan Graber und Christoph Trummer. Mein Name ist Eric Facon. Das war der Kulturstammtisch.